Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Spaß am Ausprobieren von neuen Dingen haben nicht nur Kinder. Tatsächlich sind ja auch viele berufstätige Rentnerinnen und Rentner und auch ansonsten Menschen jeglichen Alters ganz oft daran interessiert, eine neue Sprache zu lernen, ihre Koch- und Heimwerker-Skills auszubauen oder auch mal internationale Poesie kennenzulernen. Warum auch nicht? Eine erste Anlaufstelle ist ja ganz oft, wenn man nicht mehr die Schulbank drücken muss, die Volkshochschule. Und auch die Volkshochschule hier in Ulm bietet im kommenden Semester wieder ein vielseitiges Angebot an Kultur- und Mitmachprogrammen. Wir haben uns gedacht, da interessiert uns mal ein Einblick aus erster Hand. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Tanja Nova.
Hallo.
Wir starten zu Beginn mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Tanja, du bist seit 2019 Fachbereichsleiterin Kultur an der Volkshochschule in Ulm. Wie bist du denn an die VH Ulm und in diese Position gekommen?
Ich komme tatsächlich auch aus Ulm, bin hier zur Schule gegangen. Ich habe in Freiburg Literatur und Kunstgeschichte studiert. Damals hatte ich jetzt nicht genau den Plan, dass ich dann Fachbereichsleiterin Kultur der VH Ulm werde.
Wie es ganz oft ist, gell?
Aber es war so, ja, okay, das sind jetzt die Studienfächer, die mich am meisten interessieren, für die ich die größte Leidenschaft habe. Und es war total großartig für mich, dieses Studium machen zu können. Tatsächlich auch noch mit Magister, wo ich eigentlich ganz froh bin. Und dann habe ich in München gelebt und habe da schon so im Literaturvermittlungsbereich gearbeitet. Also dann in einer Bibliothek, und da ging es viel so auch um Jugendliteratur, um kreative Schreibwerkstätten. Ja, und dann war es eigentlich, also hat mir das Leben in München auch ganz gut gefallen, ist jetzt aber auch nicht so, dass im Kulturbereich ja gute Stellen wie Sand am Meer gibt, und ich wollte mich ganz gern nochmal weiterentwickeln, vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung haben, selber was entscheiden, ausprobieren können. Hab zufällig die Stellenanzeige gesehen und dachte dann, okay, immerhin kenne ich in Ulm dann so vielleicht ein paar alte Freunde und muss nicht von null wieder anfangen, einen Freundeskreis aufzubauen. Die Stelle klang total vielseitig und spannend und habe es einfach mal probiert.
Jetzt provokante direkt zu Beginn. Jetzt machst du es ja schon eine Weile. Hat sich es bewahrheitet?
Hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Also die, ja, es bietet wirklich viel Gestaltungsfreiraum für mich und es wird überhaupt nicht langweilig, und ich arbeite wirklich gern an der VH Ulm in dem Bereich. Es ist so, ja, vielseitig und spannend. Dass ich manchmal die Großstadt vermisse, ist trotzdem so. Aber man kann ja mal übers Wochenende nach München fahren.
Sowieso. Ist ja nur ein Steinwurf entfernt. Jetzt bist du, wie gesagt, sehr im Bereich Kultur tätig. Ist es auch etwas, was du gerne in deiner Freizeit machst, oder suchst du da andere Ausgleichsmöglichkeiten?
Schon viel, ja. Also Man sieht mich bestimmt in Ulm auch mal auf irgendeiner Vernissage, ohne dass ich da jetzt einen direkten Arbeitskontext habe, oder ja, Theater, Kino, Konzerte, schon viel. Das heißt nicht, dass ich nicht auch andere Hobbys mache. Also ja, ich mache auch gern Sport oder bin selber ein bisschen kreativ, mache Musik, schreibe, habe aber auch ein Kleinkind. Das heißt, man sieht mich auch öfters
auf den
Spielplätzen der Region. Der Stadt sieht man mich auch. Also ja, aber ich würde schon sagen, ich bin einfach so durch und durch. Ich habe mal so einen netten Twitter-Name gesehen, Kulturtussi. Und das kann man auch
ganz gut.
Ja, das kann man ja auch mit so einem Selbstbewusstsein tragen. Ich bin durch und durch Kulturtussi.
Sowieso. Sollte man dich jetzt zum Essen einladen wollen, was ist denn dein absolutes Lieblingsgericht?
Ah, okay. Also ich esse kein Fleisch, von dem her wäre das auf jeden Fall vegetarisch.
Bleibt aber trotzdem ja noch viel
übrig. Da bleibt auch noch viel. Also du meinst jetzt nicht ein Restaurant, sondern einfach irgendein Gericht.
Wo sagst du, genau, was isst du denn, vielleicht wenn du auch selbst privat abends kochst?
Also was ich sehr, sehr gern mag, ist asiatische Küche, die, ja, sag ich mal, authentisch ist. Ich hatte mal das Glück, in meiner alten Stelle über das Goethe-Institut in China zu sein. Und da nach den 2 Wochen, wo ich da war, war das so, okay, die chinesische Küche ist das Beste eigentlich, wenn sie nicht so eingedeutscht ist oder europäisiert ist, wie es natürlich auch viele Restaurants in Ulm oder in Deutschland insgesamt gibt. Aber es gibt ja immer mehr auch so, ja, dieses Bewusstsein dafür, dass asiatische Küche schon ja nicht mit Glutamat unbedingt ist, und ich mag eben auch sehr gern scharfes Essen und dass die eben auch.
Also in der asiatischen Küche, genau richtig. Ja. Vielleicht trifft man dich ja sogar im einen oder anderen asiatischen Restaurant dann hier in der Region. Für diejenigen, die vielleicht noch nie einen Kurs an der Volkshochschule besucht haben, vielleicht noch nicht mal wissen, wo man die Volkshochschule in Ulm überhaupt findet. Tanja, was ist denn überhaupt die Volkshochschule in Ulm? Was macht ihr genau?
Ja, die Ulmer Volkshochschule, kurz VH Ulm, ist ja eine Weiterbildungseinrichtung, eine Bildungseinrichtung. Sie wurde 1946 gegründet von Inge Eicher-Scholl. Hat, kann man sagen, so ein bisschen eine besondere Geschichte. Inge Eicher-Scholl war ja die Schwester von Hans und Sophie Scholl. Und ja, deshalb war auch von Anfang an so dieser politische Bildungscharakter oder auch dieser demokratische Anspruch, der in der Nachkriegszeit natürlich wichtig war, hat da eine besondere Rolle gespielt. Also uns ist bis heute zum Beispiel so ein Motto Einmischung erwünscht wichtig, dass Teilnehmer sich beteiligen können, dass wir Diskussionen durchführen, dass auch ja politische Diskurse bei uns geführt werden. Mhm. Und natürlich ist, wie andere Volkshochschulen auch, ist es ein Ort, wo sich Menschen verschiedensten Alters treffen können, sich begegnen können, in Austausch kommen können zu verschiedenen Themen. Sie können Dinge lernen. Ja, und uns ist eben auch dieser Begegnungscharakter auch in Zeiten wie Corona, wo vielleicht auch Leute immer mehr isoliert werden, merken wir, es ist total wichtig, dass sich Leute tatsächlich auch begegnen. Ob das dann über ein Online-Format passiert, das ist ja auch, kommt natürlich auch immer mehr, dass es auch Online-Kurse von uns gibt, oder in einem Seminarraum, ist ganz unterschiedlich.
Also wirklich eine Begegnungsstätte ersten Grades, wenn man so möchte. Gerade in der heutigen Zeit mit Querdenkern und so weiter merkt man ja auch, dass es, oder wie wichtig es ist, miteinander im Dialog zu bleiben. Und da ist die Volkshochschule dann sicherlich auch eine Plattform dafür.
Genau. Und es gibt so ein bisschen unterteilt, man muss sich das vorstellen, so in unterschiedliche Fachbereiche. Also mein Fachbereich ist eben der Kulturbereich. Das heißt, bei mir geht es eher dann so um so Kreativkurse zum Beispiel, was jetzt das Kursprogramm angeht. Also das kann von kreativem Schreiben, Malen, Theater spielen, alles Mögliche sein. Aber dann gibt es natürlich auch einen großen Bereich, die Sprachen, wenn man Portugiesisch lernen will, oder ich bin selber zum Beispiel in einem Tschechischkurs, dann gibt es solche Sprachkurse einfach. Oder wir sind auch eine große Anlaufstelle für Neuankömmlinge, die gerade Deutsch lernen wollen. Es finden ganz viele Deutschkurse bei uns statt. Also das ist so der Deutsch als Fremdsprachenbereich. Oder EDV-Kurse, Kochkurse. Da ist eigentlich alles geboten.
Und für alles, wo man sich vielleicht dann auch mal unbedingt schon mal ausprobieren wollte, aber nicht wusste, wohin damit.
Genau. Und gleichzeitig so, das gibt's dann auch Veranstaltungen, die wir machen, also Abendveranstaltungen zum Beispiel, wo eben ja politische Diskussionen stattfinden, oder eben jetzt in meinem Bereich vielleicht dann eher Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen, alles Mögliche.
Also auf jeden Fall einen sehr spannenden Themenbereich, in dem ihr da unterwegs seid. Weißt du zufällig, wie ihr euch finanziert? Also macht ihr das zum Beispiel über die Teilnehmergebühren? Bekommt ihr irgendwelche Zuschüsse?
Also wir sind auch gefördert, aber wir müssen schon, wir müssen auch Einnahmen aus Kursen machen. Wir sind aber auch zum Beispiel von der Stadt Ulm gefördert, aber wir sind unabhängig, also wir sind als ein Verein.
Getragen letzten genau. Endes und dann auch von verschiedenen Quellen sozusagen querfinanziert oder direkt finanziert, je nachdem. Wir hatten aber gesagt, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr in die Zahlen stürzen, sondern lieber in euren diesjährigen Themenschwerpunkt, beziehungsweise diesjährigen kann man nicht ganz sagen, weil es liegt ja noch in der Zukunft. März 2023 geht das Sommersemester in dem Fall los, das unter dem Schwerpunkt Migration steht. Tanja, wie seid ihr denn in der Konzeption dieses Semesters auf diesen Themenschwerpunkt gekommen?
Also wir haben immer so Themenschwerpunkte, das heißt aber nicht zum Verständnis, dass wir jetzt zum Beispiel im Frühjahr, Sommer nur Kurse und nur Angebote machen, die zu dem Thema Migration sind. Also dieses thematische Schwerpunktthema spiegelt sich vor allem in den Veranstaltungen wieder, die dann so abends stattfinden im politischen Bereich, im kulturellen Bereich. Was das für Themen sind, ja, es gibt praktisch so eine regelmäßige Sitzung von uns Fachbereichsleitern mit der Leitung dann zusammen. Und da kann eigentlich jeder so Ideen reinbringen und was man selber gerade das Gefühl hat, das brennt auf den Nägeln oder das ist gerade ein gesellschaftlich wichtiges Thema oder das ist ein dauerhaft wichtiges Thema und man wollte gern mal irgendwie vermehrt dazu was machen. Das heißt, ja, das wird eigentlich von uns reingetragen, aber wir nehmen natürlich auch, versuchen so seismografisch zu sein, was sind gerade für Themen gesellschaftlich relevant oder was hören wir auch an Anregungen von Dozentinnen, sagen sie, mach doch mal was zu dem und dem Thema, das wäre toll und dann ja diskutieren wir das ganz basisdemokratisch und entscheiden dann, welches Thema das ist. Wir haben ja im Moment zum Beispiel 5 nach 12, Welt retten jetzt. Also in diesem Semester ist so das Thema Nachhaltigkeit der Schwerpunkt und im kommenden Semester ist es das Thema Migration. Ich denke, jetzt bei dem Migrationsthema, klar ist, ob jetzt im Hinblick auf die Ukraine oder im Hinblick, also das ist so ein omnipräsentes, dauerhaft wichtiges Thema. Das ja war klar, dass das irgendwie jetzt ja, spannend ist, das in unterschiedlichen Formaten zu bespielen.
Und es ist auf jeden Fall ein Thema, ähnlich wie das Thema 5 nach 12, Nachhaltigkeit und Umwelt, sehr relevant. Und es ist auch ein Thema, wo jeder sicherlich eine Meinung dazu hat, egal aus welcher Richtung. Und vielleicht sind eure Veranstaltungen, auf die wir jetzt ja noch ein bisschen eingehen wollen, auch ein bisschen der Motor für eine entsprechende Diskussion in dieser Richtung. Was hattet ihr denn in der Vergangenheit noch so an Themenschwerpunkten? Weißt du das?
Ah, das war alles Mögliche schon, also auch schon vor meiner Zeit. Ich habe da schon mal so reingespickelt. Das kann auch so was ganz anderes, greifbareres sein wie das Thema Wald. Also, klar, kann
durchaus
so
etwas abstrakter, wenn man so möchte.
Ja, genau. Oder manchmal sind es auch durchaus Länderschwerpunkte. Also es gab zum Beispiel den Länderschwerpunkt Türkei oder Frankreich, USA. Also das steht auch immer so regelmäßig an, wo man sich dann mit einem Land und der Kultur und Sprache nochmal vermehrt auseinandersetzt. Also sehr unterschiedlich.
Was würdest du sagen, wenn ihr euch dann für diesen Themenschwerpunkt entschieden habt, was für eine Vorlaufzeit habt ihr denn tatsächlich dann noch, bis das Semester steht? Also ist es dann jedes Jahr aufs Neue eine Hauruck-Aktion oder plant ihr euch selbst wirklich genug auch Zeit ein, um Veranstaltungen zu planen, zu terminieren, um entsprechende Konzepte zu überlegen? Wie läuft es bei euch so auf operativer Ebene ab?
Es könnte immer noch viel früher sein.
Und wie es meistens so ist, gell?
Wir nehmen uns jedes Mal
erinnert so ein bisschen an die Steuererklärung
in
dem Fall.
Dass es noch früher sein sollte, aber ich sage mal so grob jetzt so ein ungefähr halbes Jahr hat man schon Zeit. Also ich bin jetzt so im Abschluss das Programm zu planen, so bis Dezember, Januar sollte ich es dann mal so fertig haben. Das Gute ist aber eigentlich auch, also wir haben kein gedrucktes Programmheft im Moment mehr. Also ich weiß nicht, ob vielleicht mal was Kleineres, Magazinigeres mal kommen wird, aber das gibt uns ein bisschen mehr Flexibilität. Also wir haben dann das Programm jetzt zum Beispiel bis Mitte Dezember online für Frühjahr, Sommersemester. Aber das heißt nicht, wenn mir dann doch noch im Februar die tolle Veranstaltungsidee kommt, dass ich dann nicht auch noch mal was aufnehmen kann. Das heißt, es wird ein bisschen fließender gerade.
Ja,
aber so grob, so würde ich sagen, ein halbes Jahr Vorlauf.
Also auf jeden Fall auch einiges an Zeit und Energie, was da sozusagen mit investiert werden muss, damit das Programm am Ende des Tages steht. Ihr hattet doch früher diese relativ dicken Programmhefte, gell?
Ja, ich nenne es mal böse Telefonbuch. Ja, das ist ganz interessant, weil wir wirklich merken, dass die Leute ganz unterschiedlich das Buch auch vermissen oder nicht vermissen. Also es kommen doch tatsächlich natürlich vielleicht eher ältere Leute auch auf uns zu und sagen, es fehlt mir total. Ich habe da wirklich gern reingeblättert. Und andererseits, ich habe auch schon am Münsterplatz gestanden und versucht, dieses Anführungszeichen Telefonbuch-Programmheft unter die Leute zu bringen. Und viele haben mich angeschaut und gesagt, was, so ein dickes Teil ist nämlich nicht mit, viel zu schwer.
Hast du also, ja gleich in meine Tasche.
Ja, und manchen fehlt es vielleicht. Also wir haben, finde ich, doch eine recht gute, schicke, übersichtliche Homepage. Aber ja, manchen fehlt es dann doch und die hätten doch noch irgendwie gern was in der Hand. Und da sind wir auch dran, versuchen allen so zu gerecht zu werden.
Und auch für alle einen Zugang entsprechend zu schaffen.
Genau.
Wie kommt man denn auf eure Homepage? Was ist der Link beziehungsweise?
Das ist www.vh-ulm.de.
Denkbar einfach und auch in jeder Suchmaschine zu finden. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, Tanja. Ihr habt diverse Veranstaltungen auf die Beine gestellt im Bereich Kultur. Kannst du da mal so einen kurzen Ausschnitt geben, was denn den interessierten Zuschauer oder die interessierte Teilnehmerin im kommenden Semester erwarten wird?
Ja, also bevor ich sozusagen auf die konkrete Suche gegangen bin, welche ja beispielsweise Autorinnen möchte ich einladen, habe ich mir erstmal so überlegt, was mir jetzt bei dem Thema wichtig ist. Und das ist eigentlich schon ein positives Betonen des Thema Migration. Also dass Sprachenvielfalt, Mehrsprachigkeit etwas Tolles ist, dass es toll ist, wenn man verschiedene Kulturen kennt, in sich trägt, dass das etwas Wertvolles und nicht Negatives ist. Und dass diese Haltung oder auch dieses Thema spiegelt sich eigentlich in den Veranstaltungen, die ich jetzt gewählt habe, auch wieder. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine österreichisch-syrische Autorin zu Gast, Luna Al-Musli. Also sie lebt aktuell in Wien, ist aber in Damaskus in Syrien aufgewachsen und hat sich eben in ihren Büchern immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, verschiedene Kulturen in sich zu tragen. Und ich habe sie mit zwei verschiedenen Veranstaltungen zu Gast. Die eine ist eine Lesung aus ihrem neuesten Buch Um mich herum Geschichten. Das wird am 16. März stattfinden. Vermutlich bei uns im Einsteinhaus im Club Orange. Manchmal gehe ich auch auswärts zu Lesungen. Das muss ich mal bei ihr noch gucken, ob ich noch einen spannenden Ort finde. In dem Buch ist eigentlich ganz spannend, weil eher die Dinge Geschichten erzählen. Also sie lässt Dinge anfangen zu sprechen. Da geht es gerade vor allem auch so um ihre Verwandtschaft, um ihren Kosmos in Syrien damals. Und dann hängt zum Beispiel ein Bild an der Wand und erzählt über die Menschen, die in diesem Raum rein und raus gehen. Das Bild erzählt, was es sieht, dass es dann ins Eck gestellt wurde und verstaubte. Und ich fand das eine ganz interessante Erzählperspektive. Und dann, das hatte ich jetzt letztes Semester oder dieses Semester das erste Mal gemacht und es wurde auch gut angenommen, mache ich mit ihr am folgenden Vormittag.
Also am 17. März.
Genau, eine Schulklassenlesung. Und da werden wir auch, wird sie auch lesen, aber aus einem anderen Buch. Und zwar geht's da um ein Buch, das heißt Als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen oder Der Islam und ich.
Also durchaus ein sehr spannender Buchtitel auf jeden Fall. Und mit Sicherheit, da ihr ja eine Schulklassenlesung macht, auch für jugendliche Leserinnen und Leser äußerst greifbar, oder?
Genau, also ja, da geht es eben wirklich um diese verschiedenen Kulturen, mit denen sie auch schon in Syrien aufgewachsen ist. Dass es ja auch da westliche Einflüsse gab und sie trotzdem ja die islamische Welt auch eine Rolle gespielt hat in ihrem Aufwachsen. Und ich hätte eine kurze Sequenz, wo ich mal so aus dem Buch vorlese.
Was du jetzt direkt aus dem Buch von Luna Al-Musli zitieren wirst.
Genau. Während die Jungs nur Blödsinn machten, haben wir Mädchen an unserer Karriere als Performance-Künstlerinnen und Tänzerinnen gearbeitet. Die Songs, zu denen wir uns Choreografien überlegten, wurden demokratisch gewählt. Die erste Sängerin, die uns total überzeugte, war Britney Spears. Da hat alles gepasst. Die Stimme, der Beat und die Melodie. Kein Lied verpasste mir einen solchen Ohrwurm wie dieses Hit Me Baby One More Time. Wir übten jedes Wochenende und auch in der Schule, alle zusammen oder in Kleingruppen. Für gerade einmal 9-Jährige waren wir ziemlich busy. Nach der lauten Musik und den Tanzübungen taten wir meiner Oma den Gefallen, gemeinsam mit ihr zu beten. Die Arme musste den Krach ertragen und wochenlang wurde ihr ein Song aufgezwungen, dessen Sprache sie nicht verstand. Verschwitzt verteilten wir uns auf die Badezimmer der Wohnung, um die Gebetswaschung, die sogenannte Wudua, zu machen. Über unsere bauchfreien Tops und den bunten Shorts zogen wir das weiße Gebetsgewand. Nun sahen wir wie die süßen Engel aus. Unsere wilde Seite war uns aber auch durch die roten Bäckchen und den Schweißgeruch ins Gesicht geschrieben. In einer Reihe rollten wir unsere kleinen Gebetsteppiche aus. Jeder Teppich hatte eine andere Farbe. Manche hatten Muster, auf andere waren Säulen einer Moschee oder die Kaaba abgebildet. Oma schob ihren Teppich näher zu unseren. Brav fingen wir mit dem Gebet an. Die Körper waren noch elektrisiert, im Ohr die Popbeats und mit den Beinen wackelten im Takt, erzählten wir Gott von unserem Tag und dankten ihm, dass wir bald das ganze Britney Spears Album bekommen würden.
Es war ein Ausschnitt von Als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen oder Der Islam und ich von Luna Al-Musli. Und sie ist zu Gast bei euch an der Volkshochschule in Ulm am 16. März und am 17. März ist eben die Schulklassenlesung.
Ja, und in der Schulklassenlesung wollte ich nochmal betonen, deshalb habe ich jetzt auch davor gelesen, da sind auch, das ist zwar an einem Freitagvormittag, aber es sind auch Einzelpersonen, also Erwachsene, Interessierte, herzlich eingeladen. Es ist nicht ausschließlich für Schulklassen.
Also das auf jeden Fall auch. Und für beide Veranstaltungen kann man sich sicherlich vorab online anmelden, oder?
Nee, also bei der Schulklassenlesung schon, wenn Sie jetzt zum Beispiel Lehrerin sind und zuhören und eine ganze Klasse anmelden wollen, dann ja. Aber sonst kann man zu unseren Abendveranstaltungen einfach kommen und dann gibt's eine Abendkasse oder eine Kasse vor Ort. Man muss sich gar nicht vorher anmelden.
Sehr schön. Wie bist du denn auf diese Autorin jetzt zu Beginn gekommen? Du hast so ein bisschen den Weg skizziert ganz am Anfang. Aber wie stellt man zu so jemandem überhaupt Kontakt her? Hattest du da persönliche Kontakte oder hast du da einfach im Internet geschaut?
Bei ihr jetzt konkret hatte ich persönlichen Kontakt, weil ich habe sie schon in München in der Bibliothek mal erlebt bei einer Lesung. Da hatte ich die Lesung mitorganisiert und wusste auch so, dass sie ja einfach auch toll auf der Bühne ist und eine super Gesprächspartnerin. Und da habe ich sie persönlich kontaktiert. Aber ja, bei anderen Autorinnen, wir kommen später noch oder gleich auch zu Alicia Garmisch, ich verfolge selber, was in der literarischen Welt sozusagen an Neuerscheinungen sind. Also weniger, als ich mir wünschen würde, dafür Zeit zu haben. Aber ich verfolge das schon. Und wenn mich was interessiert, dann lese ich in was rein. Und ja, dann läuft es normalerweise so, dass man halt erstmal den Verlag dann kontaktiert und dann die Kontaktdaten der Autorin zum Beispiel bekommt und das ausmacht. Oder bei großen Autoren, ich hatte jetzt gerade Stefanie Sargnagel im Gleis, da kann das dann auch mal sein, dass man bis zu dem Zeitpunkt, wo man sie vom Bahnhof holt, dann auch nur mit einer Agentur in Kontakt ist. Aber genau, da gibt's halt einfach verschiedene Möglichkeiten, Autoren dann anzufragen.
Du hast jetzt gerade von einer zweiten Autorin gesprochen, Alicia Garmisch. Wann ist die denn zu Gast, beziehungsweise welche Veranstaltung habt ihr denn gemeinsam mit ihr geplant?
Alicia Garmisch wird mit ihrem Lyrikdebüt Lustdorf, das ist so ein zweisprachiger Titel, zu Gast sein. Und es wird stattfinden am 12. Mai. Und ich gehe öfters mal mit der Reihe VH Literatur Goes an andere Orte, auch außerhalb der VH Ulm. Und mit der Lesung werde ich in der Putte sein, in Neu-Ulm. Das ist ja ein Raum, wo eigentlich eher so ein Ausstellungsraum ist für zeitgenössische Künstlerinnen. Und in der Zeit ist gerade gar kein Ausstellungsprojekt, wo das irgendwie ein Problem wäre, währenddessen eine Lesung zu machen. Und die fanden die Idee schön, dass dann in der Zeit auch Kultur da stattfindet. Und wir werden eben die Lesung da durchführen.
Und du hast aus diesem Buch beziehungsweise aus diesem Werk auch einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, richtig?
Ja, genau. Das lese ich gleich. Ich gebe vielleicht nur auch noch kurz die Rahmeninfos auch zu der Autorin. Muss man vielleicht vorher sagen, sie hat einen russischen Migrationshintergrund, ist aber in Deutschland aufgewachsen und in ihrer Lyrik verarbeitet sie eigentlich diese Mehrsprachigkeit und auch inwiefern jetzt diese russlanddeutsche Geschichte eine Rolle für sie, für ihre Identität spielt und ist eigentlich so ein Dialog mit ihrer russischen Oma, den sie da führt, über Lyrik. Und es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wie man sich's vorstellen kann, hören wir jetzt. Unkraut jäten, Männern Blumengießen beibringen, Angst haben vorm Weltuntergang. In Russland weiß niemand, was Zivilgesellschaft ist. Alle suchen Gründe, gemocht zu werden, sagt Mascha Aljochina. Jetzt sitzt sie im Lager, wird nicht gemocht. Soll sie sitzen, wie sie sitzt, sagt eine Oma. Putin ist, wo er ist, es ist, wie es war. Bullshit, Oma, sag ich, alles ändert sich. Bullshit, sagt eine Oma, rollt die Augen. Geh nicht auf die Straße. Bleib, iss. Es gibt. Das ist der erste Text. Und vielleicht als kurze Rahmeninfo, da war ein Name genannt, Mascha Aljochina, und das ist eine Aktivistin von Pussy Riot, die in der Zeit, also die war ja eine Zeit lang inhaftiert, inzwischen lebt sie ja im Ausland. Und ein weiterer Text. Wenn eine Oma spricht, regt sich kein Muskel mehr im Gesicht. Wenn eine Oma spricht, höre ich 200 Jahre gefrorene Sprache. Wie Laute sich verteilen, vermehrten, Affären eingingen, monogam blieben, nicht fragten, woher komme ich? Im Herbst hat sie aufgehört zu lachen. Das Muttermal am Kinn hängt in der Luft, ein verlorenes Weh. Schwäbisches Schwitzerdütsch, sibirisches Schwäbisch, estnisches Russisch, Schwitzer Sibirisch. Ich höre ein Trustami von Vokalen, ein Kämpfen auf Rädern. Hinter den Alkoholikervorhängen des Opa-Wohnzimmers versteckt eine Oma, was sich nicht sagen ließ. Begehbare Bereiche trennen Stufen ab, ohnmächtige Beine, ohnmächtige Nächte. Im Fernsehen werden die Enkel gewickelt, machen den ersten Schritt. Bekomme ich auch Lob für den letzten Schritt? Das letzte Wort entschwebt mit dem Treppenlift.
Zwei Ausschnitte jetzt aus dem Roman Lustdorf von Alicia Garmisch und live zu erleben am 12. Mai, Volkshochschule Ulm und entsprechender Veranstaltung.
Und ich freue mich, ich habe sie auch, sie lebt übrigens in Berlin, kommt dafür eben angereist nach Ulm, und ich habe auch einen Doppelschlag sozusagen wieder geplant. Am nächsten Tag, an dem Samstag, den 13. Mai, wird sie auch einen Workshop geben, einen Lyrik-Workshop, Kreativ-Schreibwerkstatt, und da wird es auch um so ja lyrische Dialoge mit der eigenen Familiengeschichte sein. Also es muss ja kein Migrationsfamiliengeschichte sein, aber man Ziel ist in dem Workshop, sich so literarisch, poetisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, der eigenen Herkunft.
Also auf jeden Fall zwei, beziehungsweise wenn man die beiden von Luna Al-Musli zusammenrechnet, drei spannende Veranstaltungen. Und ihr habt aber eben, und mindestens genauso spannend, Ausstellungsprojekte mit im Programm. Und zwar, welche, wo man mitmachen kann. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Genau, das ist eine Mitmachausstellung. Ich glaube, sowohl meine Kollegen, Kolleginnen als auch ich finden so partizipative Projekte total spannend. Wir hatten schon mal zu dem Semesterschwerpunkt Geschlecht, He, She, They, einen Fotowettbewerb, wo wir ganz tolle Einsendungen von den verschiedensten Leuten bekommen haben. Und diesmal war eben auch die Idee, der Wunsch, zu dem Thema Migration was Partizipatives zu machen, wo Menschen ihre eigene Geschichte sozusagen erzählen können. Und das Projekt wird von den FSJ Kulturland von Zweien mitbetreut. Ich helfe ihnen so ein bisschen, aber es ist eigenständig auch so getextet und die Idee entstanden. Und ja, es ist angelegt, also die Ausstellung oder das Projekt heißt Bring dein Ding, eine Mitmachausstellung zum Thema Migration. Und der Gedanke dahinter ist, dass Gegenstände zum Beispiel mit einer kulturellen Identität was zu tun haben, die man in sich trägt. Dabei ist es gar nicht unbedingt relevant, ob man jetzt ganz neu nach Deutschland gekommen ist und ja zum Beispiel auf der Flucht nur ganz wenig mitnehmen konnte. Und es war dieser Gegenstand, der unbedingt mitgenommen werden musste, weil das eine besondere Bedeutung hat. Oder man lebt zum Beispiel, keine Ahnung, schon in der zweiten, dritten Generation in Deutschland, hat aber seine Großeltern in der Türkei und hat ein besonderes kleines Teekännchen daheim, das mit der türkischen Herkunft was zu tun hat. Und wir möchten eben dazu anregen, diese Dinge zu zeigen und in kleinen Texten die Geschichte dahinter zu erzählen. Also warum jetzt dieser Gegenstand für einen selber eine besondere Bedeutung hat, die in dem Kontext Migration zusammenhängt.
Und das ist vermutlich dann keine Abendveranstaltung an einem einzigen Abend, sondern das geht über mehrere Wochen, oder?
Das geht über mehrere Wochen. Also wir wollen eben eine Ausstellung dazu zeigen, wo diese Gegenstände entweder abfotografiert oder in Vitrinen gezeigt werden. Die Leute sind sozusagen eingeladen, diese Gegenstände uns eben zum Beispiel als Foto zu schicken und dazu einen kleinen Text. Und wir laden aber auch explizit ein, dass gerade wenn jemand noch nicht so fit ist im Deutschen, kann man sich auch mit uns treffen und kurz davon erzählen und wir schreiben dann den Text dazu und gehen das zusammen durch, weil ja, wir wollen das natürlich niederschwellig auch machen, dass alle möglichst mitmachen können, für die das interessant ist. Die Ausstellung wird am 2. März zur Semestereröffnung eröffnet und wird dann circa 2 Monate zu sehen sein und sowohl bei der Semestereröffnung als auch noch in Rahmenveranstaltungen wird man die auch die Möglichkeit haben, Menschen, die da teilgenommen haben, kennenzulernen.
Gibt es da irgendwelche Altersbeschränkungen?
Nein, gar nicht. Es gibt im Moment leider noch nicht den Ausschreibungstext auf der Homepage, aber wer jetzt schon sofort neugierig geworden ist oder was einschicken möchte, also es gibt eine E-Mail-Adresse schon dazu, wo alle Kommunikation zu dem Projekt reinläuft. Das heißt, einfach durchgeschrieben in klein, bring dein Ding. @vh-ulm.de. Und an der Stelle auch noch mal kurz ein kleiner Aufruf. Wir möchten eben gerne wirklich auch kleinere Gegenstände zeigen und wir haben keine abschließbaren Glasvitrinen. Also ich habe schon so 1-2 angefragt, aber wir haben noch keine abschließbaren Glasvitrinen und falls Sie daheim was rumstehen haben oder wissen, einen Tipp haben, wo wir uns dran wenden können, dann können Sie uns gern auch kontaktieren, entweder an die E-Mail-Adresse oder auch an mich, das wäre dann nova@vh-ulm.de.
Also hier auf jeden Fall gerne in zweifacher Hinsicht mitwirken bei der Mitmachausstellung zum Thema Migration. Zum einen natürlich, wir haben es gehört, Vitrinen sind Mangelware noch. Hoffentlich ändert sich das bald. Aber man kann eben auch mit persönlichen Gegenständen an den Start gehen und die auch schon mal mit einer kurzen Beschreibung vorstellen und einschicken unter bringdeinding@vh-ulm.de. Das ist die dazugehörige E-Mail-Adresse. Was genau habt ihr denn jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung alles vor?
Also, es ist ja ein partizipatives Projekt. Das heißt, im Moment sind wir selber noch sehr neugierig, wie viel wir denn bekommen und wie viel Einsendungen bekommen. Wir werden auf jeden Fall zu der Ausstellungseröffnung 2-3 Leute, die mitgemacht haben, interviewen wollen und fragen wollen und dass sie eben zu ihrem Gegenstand selber sozusagen ihre Geschichte erzählen. Und wenn es ein super, eine Ausstellung wird, wo wirklich sehr vielseitig was zu finden ist, dann möchten wir einen ganzen Abend auch dazu machen, wo eben zu diesen Gegenständen die Geschichten erzählt werden und auch ja Musik aus, die dazu passt, gespielt wird.
Ist ja mitunter auch sehr spannend, dass man jetzt im Gegensatz zu einer Abendveranstaltung von vornherein eben nicht weiß, was passiert und wie das Ganze über das Semester aussieht.
Absolut, ja.
Los geht's auf jeden Fall, oder der Startschuss fällt, so kann man sagen, am 3. März, aber anmelden haben wir jetzt eben gehört, geht auf jeden Fall auch schon früher.
Ja, und also wenn man bei der Ausstellung mitmachen möchte, also eben man kann ja seinen Gegenstand auch einfach fotografieren und uns als Foto schicken, dann geht das bis zum 31. Januar sozusagen das Ende, weil dann müssen wir auch noch mal sondieren, wie viel haben wir, uns überlegen, wie wir das präsentieren wollen. Da brauchen wir dann so ein bisschen Monat Puffer dazwischen.
Also auf jeden Fall aber ausreichend Zeit, um sich das Ganze auch noch mal überlegen zu können. Letzten Endes habt ihr ja ganz viele Mitmachprojekte am Start. Unter anderem, und das hat jetzt weniger mit Migration zu tun, einen Workshop für Erwachsene, wo es um Graffiti und Street Art geht. Also gedanklich ein bisschen den Themenwechsel, aber mitmachen passt auch hier ganz gut, denn es ist keine passive Ausstellung, bei der man dann so ein bisschen durchschlendert und guckt, was denn so Schönes da an der Wand ist, sondern man kann tatsächlich selbst Hand anlegen und entsprechend kreativ werden. Wie sieht das Ganze denn konkret bei euch aus?
Also ich finde das Thema Street Art, Graffiti super spannend und wollte da gern eben so auch im Erwachsenenkulturbereich ein bisschen mehr an Workshop-Formaten und Angeboten ins Programm nehmen. Und da starten wir jetzt zum neuen Semester mit mal 2 neuen Formaten. Das eine ist vielleicht ein bisschen passiver, aber ja, das ist ein Street Art Walk, wo man praktisch durch Ulm läuft und verschiedene Ecken von Ulm erkundet unter dem Aspekt, was sind da eigentlich, was ist da gesprayt. Jemand beschreibt auch dazu, okay, wie funktioniert eigentlich diese Bildsprache? Was sehen wir da? Was sind Tags? Warum ist da jetzt das, ist es jetzt eine legale Fläche oder nicht? Und sich das einfach mal unter so ein, ja, eine Stadtführung unter dem Aspekt Street Art Ulm neu zu erkunden. Und das andere Format, wie du schon gemeint hast, ist dann tatsächlich so selber sich da auch auszuprobieren. Wir hatten das in Contiki schon länger und erfolgreich im Programm. Da gibt's ganz verschiedene Kurse zu Street Art und selber sprayen. Und ich war dann immer so ein bisschen neidisch auf meine Kollegin und habe gesagt,
also, das organisieren durfte, oder?
Genau, nee, ja genau, weil ich sagte, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das auch bei Erwachsenen total gut ankommen würde. Und ja, das sind dann so kleinere Workshops, wo man sich eben selber ausprobieren kann. Also der Dozent wird auch ein bisschen Infos zum Thema Street Art allgemein geben, aber dann wird auch richtig sich ausprobiert und auf Papier, Leinwänden oder mitgebrachten Sperrholz gesprayt.
Also auf jeden Fall sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch mit dem Thema Street Art in Kontakt zu kommen. Wie genau sieht denn die Führung aus, die du jetzt zu Beginn genannt hast? Gibt es da schon ein Datum und kann man sich irgendwo anmelden?
Das wird erst am 30. Juni stattfinden, also ist noch lang hin. Man kann sich insgesamt zu den ganzen neuen auch Workshops, die wir anbieten werden, die dann ab März, im Zeitraum März, Juli, im Frühjahr, Sommersemester sind, ab dem 15. Dezember anmelden und auch auf unserer Homepage finden. Also da kann man, ja, also im Januar, Februar können Sie einfach schauen, was online ist, und es kann man auf unserer Homepage finden. Zu Abendveranstaltungen, wie gesagt, muss man sich eigentlich nicht anmelden, außer sie sind online, dann braucht man halt einen Zoom-Zugangslink zum Beispiel, dann schon. Aber bei den Workshops muss man sich einfach anmelden über unsere Homepage.
Aber ihr habt auf jeden Fall einen sehr geschickten Zeitraum ausgewählt, denn 30. Juni draußen ist warm, da macht man vielleicht auch tendenziell ganz gerne mit, wenn es um eine Street-Art-Wanderung bzw. Führung durch die Stadt Ulm und auch durch die Stadt Neu-Ulm geht. Tanja Nova ist zu Gast bei uns in der Plattform und gleich wollen wir noch sprechen über das Thema FSJ-Kultur. Denn, Tanja, ihr bietet ja nicht nur Interessierten eine Plattform für ganz viele verschiedene Veranstaltungen, für Mitmachprogramme, wie wir jetzt eben schon gehört haben, sondern ihr seid auch aktiv im Bereich FSJ-Kultur.
Genau, wir haben insgesamt 4 FSJ-Kulturstellen an der VH Ulm. Also ich betreue beispielsweise eine Stelle, aber auch im Contiki zum Beispiel in der Jugendkunstschule. Und ja, das ist ein FSJ mit dem Schwerpunkt, also Freiwilliges Soziales Jahr mit dem Schwerpunkt Kultur. Es ist der Träger des FSJ Kultur ist die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung in Baden-Württemberg. Und es richtet sich an junge Menschen zwischen 16 bis 26 Jahren, meist eben nach der Schule, die ja so als Orientierungsjahr, als Einstieg, als Reinschnuppern in das Berufsleben eine kulturelle Einrichtung oder eine Einrichtung wie die VH Ulm unterstützen wollen und auch da rein, also ja, einfach Berufsleben kennenlernen wollen, sich ausprobieren wollen. Es gibt auch Seminarwochen, wo sie andere Freiwillige kennenlernen und eben ein eigenständiges Projekt, das dann im Bereich Kultur ist, sich beweisen oder erste so, ja, Versuche in selber was probieren, was starten und von Anfang bis zum Ende mal ein Projekt durchführen.
Also auf jeden Fall auch sehr viele Learnings, die man dann direkt nach der Schule bei euch noch zusätzlich sammeln kann. Wann geht denn bei euch genau das FSJ-Jahr los?
Es beginnt immer zum 1. September und geht dann so bis August rum ungefähr. Und jetzt im Moment, genauso wird es im Januar wird es wieder ausgeschrieben für dann den nächsten Turnus. Man kann sich ab Januar bewerben für den das FSJ Kultur, das dann im September 23 wieder startet.
Und es geht insgesamt um 4 Plätze, hast du gesagt. Genau. Da sind auf jeden Fall die Chancen da fürs Jahr 2023. Fass doch nochmal bitte, Tanja, in einer Minute, ich weiß, die Minute ist jetzt, könnte sehr kurz sein, zusammen. Themenschwerpunkt Migration im kommenden Sommersemester. Was erwartet denn die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, zum Themenschwerpunkt Migration werden wir aus meinem Bereich, also aus dem Kulturbereich, ganz verschiedene Veranstaltungen haben, zum Beispiel Lesungen, lyrische Lesungen, Schulklassenlesungen, aber auch eben eine Mitmachausstellung, wo ja alle Menschen was einsenden können, die zum Beispiel einen Gegenstand haben, der mit ihrer kulturellen Identität zusammenhängt. Dann gibt es darüber hinaus natürlich auch noch ganz viele weitere Workshops und Angebote, die jetzt unabhängig von dem Schwerpunkt sind, wie Street Art beispielsweise.
Die kann man aber auch jederzeit nochmal höchst übersichtlich nachlesen unter www.vh-ulm.de. Wie gesagt, zum Thema Migration gibt es ab März 2023 ganz viele und ebenso spannende Projekte, Mitmachaktionen, Lesungen und so weiter und so fort. Tanja, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Studio warst, in der Plattform bei Radio 4FM. Vielen Dank für deine Einblicke in das kommende Sommersemester. Da wird sicherlich jeder fündig. Und wir freuen uns natürlich auf ein Wiedersehen, spätestens vielleicht dann, wenn das Programm für das nächste Wintersemester, sprich Ende 2023, steht. In diesem Sinne, bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.
Und das war die Plattform für heute. Am Mikrofon Julius Taubert.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.